Hallo Bärbel, da bist du ja wieder.
Hi, Stefan, jawohl.
Ich freue mich, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt kommt der letzte Teil unserer Reise durch Schottlands, ja, unentdeckten Osten teilweise. Und heute verschlägt es uns ins Herz von Schottland, in das Perthshire. Und das ist
Genau.
natürlich ein Bereich in Schottland, der ist mit einer reichen Geschichte gesegnet und hat unheimlich viele spannende Orte aufzuweisen. Und das wollen Bärbel von Lütje Tern und ich dann heute mal beleuchten.
So tun wir, wunderbar.
Bärbel, wie oft warst du denn schon ungefähr? Kannst du es noch zählen?
Nee, also in Perthshire war ich schon sehr, sehr häufig und ich muss auch gestehen, es ist im Osten fast meine Lieblingsgegend. Es ist einfach nur traumhaft schön und das Praktische für jeden Touristen finde ich, auch das Tourist Board, also Visit Scotland, hat das inzwischen super aufbereitet, und beschreibt eigentlich das Perthshire als die Hard-200-Route und hat dafür auch eine eigene Webseite aufgelegt mit ganz vielen Tipps, ähnlich wie bei der North Coast 500 ganz im Norden oder der South Coast 200 ganz im Süden in Dumfries and Galloway. Also man bereitet sich ein bisschen vor, auch vom Scottish Tourist Board, Perthshire ein wenig zu pushen und die Hard 200 ist dann Beginn. Jawohl.
Das ist ja so ein Punkt, dass ganz viele Menschen durch Perthshire oft durchfahren und sich gar nicht bewusst sind, dass das jetzt hier Perthshire ist. An einigen Stellen glauben die Leute einfach, sie sind in den Highlands, nehme ich an. Und es ist vielleicht gar nicht so nötig, dass man unbedingt dieses Bewusstsein jetzt hat, dass das das Perthshire ist. Dennoch, wir nehmen uns diesen Bereich eben vor, weil es eine schöne Klammer ist und weil wir das noch nicht so besprochen haben. Und für mich ist das immer so ein bisschen erstaunlich. Also diesen Charakter von Perthshire würde ich, und da haben wir uns im Vorfeld kurz unterhalten, ich würde es ja so zweigeteilt sehen. Also durch Perthshire hindurch führt ja die Highland Boundary Fault, also der Bereich, ab wo Highlands beginnen. Und das sieht man auch sehr zackig, wenn man da durchfährt. Auf einmal macht es so blub und dann hast du Hügel und es beginnt
Immer
mit
bergiger
zunehmendem
zu werden, ja.
Norden in die Berge zu gehen, also in die Grampians zu gehen, die ja dann richtig Berglandschaft sind. Da kannst du gleich noch ein bisschen was sagen, weil das so auch ein bisschen, du hast ja so ein schönes Gefühl vorhin entwickelt, welche unterschiedlichen Arten von Berge es da gibt. Und dieses plötzliche, dieser plötzliche Übergang, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Charakterzug auch von Perthshire. Die waren immer eine Grenzregion. Es war auch immer ein Bereich, wo man die Highlands verteidigt hat oder wo man durch musste, um die Highlands zu gehen. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen dazu, was es da gab. Aber nur mal so als ein Beispiel. Die Römer hatten hier den berühmten Gasgridge aufgebaut. Das war also eine Kette von Lagern und das war sozusagen, bevor es den Hadrianswall gab, so die nördlichste Verteidigungslinie, die die Römer damals aufgebaut hatten. Und weiter sind die dann quasi, die sind zwar, haben zwei Expeditionen gemacht, aber von der Befestigung her erstmal nicht groß gegangen. Und das ist in der Tat wieder so etwas, was auf das Thema einzahlt. Da ist so eine Grenzregion.
Genau. Ja, also zu den Römern, gut, ein bisschen nördlich vom Hadrianswall lief ja da Antoninuswall oder Antoniuswall. Ich weiß nicht, ist das jetzt so das, worauf du anspielst?
Nein, der ist ja wesentlich weiter südlich. Der
Der ist nochmal da südlich, genau.
Gasgridge war in der Tat von den Römern so die ersten Bereiche. Da gab es keinen Wall, aber eine Kette von Lagern. Und da gibt es zum Beispiel auch, um gleich so ein erstes Sehenswürdigkeit auszupacken, bei Inishtuil, ein Stückchen nördlich von Perth müsste das sein, also von der Stadt, über die wir gleich noch ein bisschen reden. Da haben die ein Kastell ausgegraben, das dann von den Römern nach einer Weile selbst wieder demontiert wurde, als sie sich hinter die Wälle, die du gerade genannt hast, dann zurückgezogen
Zurückgezogen.
haben. Genau.
Ja.
Aber ich habe schon angekündigt, also du hast so eine Art, also die Berge zu beschreiben gehabt im Vorgespräch, das wir geführt haben.
Ja.
Kannst du es nochmal für die Zuschauer wiederholen? Was erwartet in der nördlicheren Berggegend so an Charakter auf einen?
Ich will es mal versuchen. Also, wir haben ja im Norden von Perthshire, das grenzt ja dann so ein bisschen an die Grampian Mountains, also an den Cairngorm Nationalpark ein bisschen an. Sprich, da hat man meiner Meinung nach, oder so würde ich es beschreiben, mehr diese nackte, felsige Berglandschaft. Und je weiter man dann nach Süden kommt, hat man eine felsig bewaldete, sehr stark bewaldete Landschaft. Und wenn man in den Bereich des Westens von Perthshire geht, nimmt das Bergige eine ganz andere Struktur an. Es wird wieder alles ein bisschen rundiger, ist nicht mehr ganz so extrem felsig, aber dafür dann mit Wiese und Heidekrautlandschaft. Also ich finde, es ist auf diesem kleinen Stück Gebiet eine sehr große Landschaftsvielfalt, die man erleben kann. Eben dieses ganz karge, diese typische Heidelandschaft und Laubwald. Und damit ist, finde ich, Perthshire natürlich auch gerade im Herbst besonders interessant, wenn dann alles ganz bunt ist mit dem Laub und so. Also es ist so ein kleines Indian-Summer-Gefühl, finde ich.
Ja, fantastisch. Wenn wir den Charakter gerade so ein bisschen beschreiben von Perthshire, dann ist ein Punkt noch ganz wichtig. Es gibt da nämlich den längsten Fluss Schottlands, den Fluss Tay. Der ist 193 Kilometer lang, fließt dann natürlich in oder endet im Tay Mouth, also im Mündungsgebiet, wo dann auch Dundee liegt. Das ist aber nicht mehr Perthshire. Und der Tay war sowohl Hindernis als auch Lebensader und deswegen ist er unheimlich prägend für die Region gewesen. Und du hast jetzt gerade schon so schön die Himmelsrichtung ein bisschen angedeutet vom Perthshire. Lass uns doch mal im Südosten starten. Ich erlaube mir mal kurz den Namensgeber von Perthshire herauszuheben, nämlich die
Ach,
Stadt
das.
Perth,
Ja.
die sich eben am River Tay schon ja als Siedlung sehr früh gegründet hatte, also Pikten und früher, und bis 1437 sogar Hauptsitz der schottischen Könige war. Also eine unheimlich lange Geschichte hatte oder hat und eben geprägt war immer durch den Fluss Tay, also sowohl durch Handel als auch eben durch Brücke. Die Perth Bridge, die dort ist, war halt einer der wenigen Übergänge über diesen sehr breiten Fluss teilweise. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Punkt für Perth. Und ja, Perth, also das ist auch so eine Stadt, als ich die ersten Male in den 1990ern unterwegs war, sind wir durch Perth immer, wir sind damals mit den Bussen, mit den Citylink-Bussen gefahren, ja. Und
Ja.
irgendwie, das war eigentlich das Einzige, wie ich Perth so wahrgenommen habe, ist, dass da, wenn man von Edinburgh oder Glasgow kam, man ist immer irgendwie über Perth dann gefahren und in Perth gab es einen längeren Halt als sonst wo. Und sonst haben wir nicht viel von gesehen. Und erst vor einigen Jahren habe ich es dann eigentlich geschafft, mal mir diese Stadt anzugucken. Ich weiß gar nicht, warst du in Perth jetzt selber schon drinnen? Hast du es dir mal angeguckt?
Ja, wir waren tatsächlich mal einmal drin, aber wie gesagt, mit meiner besseren Hälfte kann man Städte leider nicht ganz so gut machen. Aber als wir in die Stadt reingefahren sind, dachten wir auch zuerst, ach du liebes bisschen, wo sind wir denn hier gelandet? Aber der Stadtkern selber, nachdem wir dann endgültig einen Parkplatz mal gefunden hatten, war auch eine Sisyphusarbeit. Sind wir also in den Stadtkern reingelaufen und da war ich wirklich mega positiv überrascht. Ein wahnsinnig schöner Stadtkern, der sich dann da auftat, alles sehr gepflegt. Ich hatte fast das Gefühl, sozusagen neu restauriert, mit schönen Geschäften, mit einem großen Marktplatz, das habe ich so in Erinnerung. Also da war ich wirklich positiv überrascht. Hätte ich jetzt so von den Außenbezirken her, die mich da dann reingeleitet haben, nicht erwartet. Und bei dir?
Also das erste Mal, als ich dort war, muss ich sagen, das war kurz nach Corona. Und da sah man die Spuren. Es haben viele Geschäfte zugehabt im Stadtkern. Und da dachte ich auch so, uiuiui, es hat einen sehr spröden Charme gehabt. Es ist sehr ehrlich. Es ist nicht
Ja.
Kulisse, es ist sehr ehrlich. Und ich war dann wieder 2024. Warum, erzähle ich auch gleich. Und in der Zeit hat sich so wahnsinnig viel getan. Also das, was du gerade beschrieben hast, dass dieser Stadtkern so ja angenehm und schön ist und wieder ein bisschen bunter, und es waren wieder in den Räumen, wo Geschäfte vorher, wo Leerstand war, waren wieder
Ist jetzt
Geschäfte
wieder Leben.
drinnen. Und das hat Perth wirklich, das hat dem so einen Schub gegeben innerhalb von 3, 4 Jahren für mich, dass ich jetzt ganz gerne wieder hinfahre. Und da gibt's natürlich auch für uns schöne Sachen. Also Katrin und ich mögen ja sehr gerne so Antiquitäten und so. Also da gibt's auch zwei, drei schöne Geschäfte. Da kann man sehr schön rumwandern. Aber es ist natürlich nicht so, dass man sagt, das ist so toll wie vielleicht die Royal Mile auf Edinburgh. Das sollte man sich nicht
Nee,
erwarten.
nein, das sollte man nicht erwarten, das stimmt.
Warum ich dort war, will ich auch gleich erzählen. Perth hat seit 2024 das Perth Museum. Und das ist wirklich neu innen. Sehr schön aufbereitet. Außen ist es eine alte Halle, die, glaube ich, früher auch so als Community Hall und so genutzt wurde zum Tanzen und so Sachen. Und die haben sie komplett restauriert und haben innen modern mit Holz und so sehr schön ausgebaut. Und das ist wirklich ein ganz tolles Museum. Also beeindruckend zum Beispiel, die haben ein riesiges Lockboat, also wir würden sagen, ein Baum aus Holz, der über, ich glaube, 6 oder 8 Meter lang ist. Also müsste Eisenzeit sein, lass mich nicht jetzt, also
Ja,
sowas
ja.
in der Dreh rum, auf jeden Fall sehr, sehr alt. Den haben sie da reingestellt, was übrigens nicht so leicht war, weil sie mussten ihn,
Oh.
glaube ich, auseinandersägen und wieder zusammensetzen oder so. Das ist allein Knaller, dann haben die ganz viele, Ausstellungsstücke, Erklärtafeln, die die Region beschreiben, also wirklich das Perthshire, um das es sich heute dreht. Also zum Beispiel auch piktische Gesteine sind dort zu sehen, etc. Und dann haben sie natürlich den Knaller schlechthin. Und zwar ist es ja so, dass in der Nähe Scone liegt.
Ja.
Das ist der Krönungsort der schottischen Könige. Und dort war es immer sehr wichtig, dass diese Könige auf einem Stein, dem Stone of Destiny oder dem Stone of Scone gekrönt werden. Und die Engländer haben den danach mitgenommen, haben den geraubt. Der war dann in der Westminster Abbey immer unter dem, so dass dann dort der englische König beziehungsweise später der britische König gekrönt wurde. Und jetzt ist er da wieder in dem Museum. Also der ist nach Schottland nach Hause gekehrt. Und
Aber
zwar,
der ist doch schon von Queen Elizabeth noch, meine ich, irgendwie Ende der 90er oder wann zurückgegeben worden und stand er nicht lange Zeit im Edinburgh Castle, weil da war ich nämlich
das
zuletzt im April und habe den gesucht und nicht gefunden. Und jetzt weiß ich
so,
natürlich
jetzt
auch
weißt du, wo er
warum.
ist. Also die Krone, er gehört ja immer noch der Krone. Die Krone hat ihn dann natürlich zur Krönung damals von Charles wieder gebraucht, aber er ist dann eben ins Museum nach Perth gekommen und da ist in der Mitte von diesem Museum wie so eine Art Schrein. Also du siehst ihn nicht, du musst dir eine Nummer ziehen und wirst dann in Grüppchen reingeschickt. Dann kriegst du im ersten Vorraum erstmal die Geschichte erzählt, sehr schön multimedial aufbereitet und dann darfst du in die Kammer mit dem Stein rein. Das hat wohl auch sicherheitsvorkehrungstechnische Gründe. Also da ist die Krone schon ja, auf die Sicherheit bedacht, weil manche Schotten stehlen den ja gerne mal oder holen ihn wieder sich zurück. Stehlen kann man ja schlecht sagen. Aber das ist schon, also auch wenn das nur ein Stein ist, wenn man so davor stehen würde, man würde ihn ja vielleicht gar nicht erkennen, aber wenn man die Geschichte
Trotzdem
weiß,
sehen, ne? Ja.
dann ist das schon Ehrfurcht. Und ich glaube, dass der da hingebracht wurde, zusammen mit diesem wunderschönen, sehenswerten neuen Museum, das hat Perth auf die Tourismuskarte wieder draufgesetzt und aus meiner Sicht lohnt sich das wirklich.
Okay,
Genau.
also Bucketliste, ein Punkt.
Du hast gerade das Parken angesprochen. Da möchte ich auch kurz noch drauf eingehen. Das habe ich mir gemerkt. Es gibt im Süden der Stadt einen Parkplatz, der im South Inch gelegen ist. Dieser Parkplatz ist zwar kostenpflichtig, aber ich fand das noch bezahlbar, wenn man sich halt einen halben Tag oder so da aufhalten will in Perth. Da hat man dann wirklich weniger Stress bei der Parkplatzsuche innen in der Stadt. Da ist es ein bisschen ruhiger. Zudem, das ist auch noch ein altes Militärlager. Da ist dann auch noch ein Schild, das das erklärt. Und ich kann nur empfehlen, dass man von da aus den Tay mal in Perth entlang geht, bis zur alten Brücke von Perth. Also da kommen verschiedene Brücken, kommt eine Eisenbahnbrücke, dann kommt eine moderne Brücke und dann kommt eben die alte Brücke von Perth. An dieser, ja, Uferpromenade kann man es vielleicht nennen. Da sind immer wieder Hinweistafeln, die erklären, wie Perth mit dem Tay zusammenhängt und was da zu sehen war. Und man hat auch so eine kleine Aussichtsplattform, kann man drauf gucken und auch mal auf die Brücke zu gehen und in beide Richtungen zu gucken, finde ich ganz toll. Also es wären so die Sachen, die ich anraten würde, im Süden parken, Richtung Norden ein Stück gehen, dann in die Innenstadt abdrehen, sich vielleicht das Museum angucken und dann vielleicht noch ein bisschen die Stadt erkunden und dann gemütlich wieder weiterfahren. Und dann ist das ein schöner, ja, es kann ein schöner Tag sein. Es gibt wirklich schöne Cafés dort mittlerweile. Du hast den Marktplatz angesprochen, das Mercator, das ist auch schön anzusehen. Und so. Also es ist, man kann da schon ein bisschen Zeit verbringen und ich glaube, Perth macht sich auch in Zukunft noch weiter wieder.
Ja, das denke ich auch. Also das klingt sehr vielversprechend. Da tut sich ja einiges. Die schlafen ja nicht, die Schotten, und das Tourismus
Noch
auch
nicht.
nicht.
Wenn man schon da ist, dann kann man natürlich noch rüber zum Scone Palace fahren, ist, glaube ich, so 10 Minuten oder so mit dem Auto oder so. Und
Wahnsinn.
sich da die Gärten angucken. Der Palace ist jetzt nicht besonders alt. Ich glaube, er ist Baronial Style oder so. Aber es ist alles sehr schön, sehr schöne Parkanlage mit Pfauen drin und eben auch nochmal den Stein
Und
erklärt
den
und so.
Stein, das, also als ich mal da war, war noch ein Replika von dem Stein dort ausgestellt.
Genau,
Also
also da ist,
im Park, ne?
genau, vor der Kapelle. Aber
Ja,
also das muss
richtig.
man, ne, es ist ein toller, toller Ort auch. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, für mich eher wegen der Gärten und der Parkanlage. Aber sie machen da auch noch, sie zeigen, was da vermutlich früher war. Und das ist dann natürlich für Geschichtsfans und Schottland-Fans eigentlich auch noch sehr interessant.
Genau, das sehe ich auch so. Ja, richtig. Ja.
Ja, Perth. So, jetzt haben wir die
Perth.
Stadt schon besprochen, die den
Genau.
Namen ans Pauschal gibt. Ich würde ja mal so Richtung Norden auf der A9, wo viele entlang tuckern, hochfahren, jetzt geistig.
Ja.
Du hast, oder ein wichtiger Ort, der da kommt, ist Dunkeld, relativ bald.
Ja.
Und Dunkeld, da erzählst du vielleicht gleich noch ein bisschen, da hast du noch so ein paar Einsichten. Für mich war das immer so eine, die Seite zum Tay hin wieder, also auch da ist eine wichtige Brücke.
Ja.
Und ich habe da in den Restaurants unheimlich gut gegessen und das ist ein
Okay.
Biergarten und so. Aber ich habe, glaube ich, zu wenig von der Innenstadt oder von den Häusern dort gesehen. Da hast du, glaube ich, mehr zu erzählen, oder?
Ja, also ich finde, Dunkeld ist erstmal ein ganz, ganz niedliches Örtchen, wo man nicht einfach hinter der Brücke dann gleich ins Restaurant fallen sollte, was sicherlich ganz toll ist. Und damit meint Dunkeld gesehen zu haben, also man muss wirklich reingehen. Es ist ein ganz niedliches Örtchen mit vielen kleinen Bistros, mit Cafés, mit Kunsthandwerkerläden. Also ganz urig und gemütlich. Und es ist ein Örtchen, was in den 1950er Jahren eine richtige Wandlung erfahren hat. Also es war, ich muss jetzt mal hier eben auf meinen Spickzettel gucken, weil ich habe es ja nicht ganz so mit den Jahreszahlen. In Schottland ist es ja so, kannst du ja auch bestätigen, an jeder Straßenecke gab es mal irgendein Battlefield. Ich weiß nicht, was die sich da um, was die sich mal alles geprügelt haben. Aber so war es halt 1689 auch. Da gab es halt The Battle of Dunkeld. Und in dem Zusammenhang ist dieses Örtchen eigentlich ziemlich zerstört worden. Nichtsdestotrotz hat Dunkeld dann von dem Duke of Essex im 17., nee, 18. Jahrhundert die Stadtrechte richtig verliehen bekommen. Aber es hat nicht so richtig gefruchtet. Es sind viele Straßenzüge also im Lauf der Jahrhunderte zerfallen oder verfallen. Und das hat sich der National Trust dann 1950 auf die Fahne geschrieben, es wieder aufzubauen. Vor allem die Cathedral Street, die von der Kirche, die dort am Marktplatz auch steht, dann eben runterführt. Und entlang dieser Straße oder überhaupt in ganz Dunkeld, ist der Ortskern geprägt durch kleine, wir würden es heute sagen, ein Familienhäuschen. Und die werden liebevoll Little Houses genannt. Und insgesamt hat der National Trust, also in den 50er Jahren, an die 43 von diesen Little Houses restauriert, hat die Lücken, die zwischen den Häuserzeilen entstanden sind, mit Neubauten aufgefüllt, die aber in dem Stil dieser Little Houses auch gebaut worden sind, so dass man eigentlich die alten Häuser nur noch daran erkennt, dass eine Plakette am Haus prangt mit Little House. Und wenn man mit diesem Wissen durch den Ort geht und nach diesen Plaketten auch mal sucht, finde ich, bekommt das noch mal so ein Feature. Hey, hier ist was Besonderes passiert. Und ich finde, das ist unheimlich charmant. Und wo wir gerade dann von den Leckereien sprechen, ich bin so mehr der Typ mit den Tea Rooms. Es gibt in der Cathedral Street auch einen ganz, ganz süßen Tea Room, heißt The Clootie Dumpling. Kleines Fensterchen, vollgestopft mit Küchlein und Scones und diesen ganzen Leckereien. Hat irgendwie innen drin auch ganz klein, 4, 5 Tischchen, schlag mich tot, also, ne? Und bei gutem Wetter, wenn man hinten durchgeht, auch noch so einen kleinen Hinterhof mit 2 Tischchen, schön mit Blümchen und alles, also total urig. Das wäre jetzt so mein kulinarischer Tipp für Dunkeld.
Als Geschichtsfan muss ich natürlich kurz sagen, es waren natürlich die Jakobiten, die sich dort verschanzt hatten
Ah, okay, die
und
waren sie doch gut.
im Häuserkampf oder andersrum. Ich glaube, es waren die britischen Truppen, also die Government-Truppen, die sich verschanzt hatten. So oder so, es war ein Häuserkampf und da waren die Jakobiten überhaupt nicht geübt drin und deswegen haben die da eine Niederlage kassiert und das war im Prinzip einer der Endpunkte von diesem ersten Versuch, den alten König James wieder zu intronieren, der kurz vorher weggejagt worden ist.
Aber das war
Und
doch dann irgendwie, schlag mich tot, 1715 oder so. Und
nein.
dieser Battle of Dunkeld, laut meiner Literatur 1689. Aber
Ja,
ist ja auch Wurst.
genau.
Also es ist
Das ist richtig. Also das war
ja.
kurz nach der Vertreibung. Und da kommen wir auch gleich noch ein bisschen drauf, weil das hängt zusammen mit der Schlacht von Killiecrankie, die kurz
Ah,
zuvor
okay.
stattgefunden hat. Aber da will ich
Gut,
jetzt nicht
stimmt.
spoilern.
Nein, danke. Also du bist der Geschichtsfreak.
da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, was da passiert ist. Aber das sieht man schon, dass Perthshire eben als Region unheimlich umkämpft war. Warum? Das kommt eben auch noch im Zusammenhang mit Killiecrankie durchaus raus, ein bisschen. Zum Kulinarischen würde ich zum Schluss noch mal ein bisschen drauf eingehen von meiner Seite aus, weil, wie gesagt, ich bin ja eben in diese Restaurants reingefallen, die waren großartig und sehr gut und teilweise experimentell. Die würde ich dann am Ende des Ganzen hier noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Wenn wir ein bisschen weiterfahren, dann gibt es da noch den Bereich, wo man schon in den Wald hineinwandern kann. Du hast es ja vorhin so schön beschrieben.
Ja.
Da gibt es in der Nähe des Hermitage mit Ossians Hall. Das müsste kurz nach Dunkeld kommen. Das ist schon von dem, du hast den Duke of Athol genannt, das ist eben vom selben Adelsgeschlecht dorthin gestellt worden. Damals war es ja so, dass nachdem ja das Gälische sehr stark niedergedrückt wurde durch die verlorenen Aufstände, durch den verlorenen Aufstand insbesondere 1746, dass das Gälische erstmal sehr ja als schwierig betrachtet wurde und kurz darauf, so 20, 30, 40 Jahre später, kam es so zu so einer Renaissance, wo man das so ein bisschen als das edle Wilde so herausgestrichen hat. Und da gab es dann auch ein großes Verlangen danach. Und da wurden dann da hat sich dann ein Mensch hat dieses Verlangen gestillt, indem er gesagt hat, ich habe hier alt überlieferte Sagen von Ossian, habe ich in den Highlands recherchiert und habe sie jetzt hier übersetzt und bringe sie euch. Und diese Schriften über Ossian, schlugen ein wie eine Bombe. Das Problem war, sie waren erstunken und erlogen. Also gibt es diese mythologischen Figuren, die da drin beschrieben worden sind, zum Teil. Aber er hat also so gut wie, ne, er sollte was recherchieren, sollte mehr herausfinden darüber und hat nichts mehr gefunden, also hat das erfunden.
Ach
Und
ja,
das
das kommt mir doch
Geniale,
bekannt vor, wie die Hitler-Tagebücher, ne? Vom
ein bisschen wie
Schwerber.
damals die Hitler-Tagebücher,
Ja.
der Punkt war nur der, er wurde sehr schnell eigentlich, im Englischen sagt man, denke ich, outgecalled, ne? Also
Okay.
Samuel Johnson, also ein der das britische literarische Schwergewicht der damaligen Zeit, hat gesagt, zeig mal die Originale. Das hat er schlichtweg ignoriert, sich ein bisschen rausgeredet und das hat überhaupt nicht seinem Ruhmabbruch getan. Und es ist so, dass diese Geschichten von Ossian, die sind nicht nur in UK oder damals ja noch kein Doch, damals schon UK. Ja, damals im UK, sind nicht nur da gut angekommen, sondern die haben es bis nach Deutschland geschafft und Goethe beeinflusst. Also die Sturm- und Drang-Periode. Deswegen liegen die auch teilweise noch in Schriften in Deutschland vor und du kannst sie da sehen. Also die haben ja europaweit Schriftsteller beeinflusst. So gigantisch waren die so. Und diese Art, die findet man dann immer wieder irgendwo referenziert, also hier in Deutschland auch, aber eben zum Beispiel dann auch in Ossians Hall an der Hermitage, also wo man sehr auf dieses Natürliche wieder Bezug genommen hat, sehr auf die Gefühlswelt Bezug genommen hat, weil als Gegengewicht zur Aufklärung, die ja auch sehr stark aus Edinburgh kam und die sehr rational gesteuert war. Und dann haben eben sehr viele reiche Menschen ihre Ossian-Interpretationen gemacht. Und zu einer kann man laufen, das ist die Ossian's Hall, die liegt eben an einem Wasserfall, wunderbarer Wasserfall. Und das ist ein ganz toller Spaziergang, sind glaube ich 3, 4 Kilometer oder so von dem Parkplatz aus. Aber dieser Wasserfall und auch die Brücke über das kleine Flüsschen, das sich dann gleich runterstürzt, das ist so eine alte Steinbrücke, über die man drüber gehen kann. Also oft ist es da recht voll, weil Insta-motivable sozusagen.
Okay.
Aber es ist echt ein schöner Waldspaziergang, den ich nur empfehlen kann von meiner Seite aus. Der Hermitage ist sogar vom National Trust for Scotland, liegt an der A9, der Parkplatz. Das heißt, man kann von da aus wirklich rein in den Tay Forest Park und da liegt es dann.
Ja,
Genau.
wunderbar. Ja, cool.
Ja.
Ja.
Wenn wir dann weiterfahren, wo kommen wir denn dann so hin?
Ich denke mal, nach Pitlochry wäre jetzt mal ein Ansatz, oder?
Das wäre zum Beispiel eine gute Idee. Also, das ist ja ein sehr bekannter Ort. Warst du da schon öfter? Weil ich bin, glaube ich, nur dreimal durchgefahren und habe einmal angehalten.
Doch, wir waren da schon öfter und immer, wenn wir durchfahren, müssen wir da anhalten, weil da gibt es Softeis und in Riesentüten. Und meine bessere Hälfte ist eben so ein Softeis-Fan und darum müssen wir da anhalten und erstmal ein Softeis essen. Nein, aber der Ort verfügt, also lohnt sich auf jeden Fall auch mal für einen etwas längeren Aufenthalt, was ich meinen Kunden immer sehr gerne empfehle, dort tatsächlich mal 2 oder 3 Nächte sogar zu machen. Zum einen führt durch Pitlochry, wir sind dann wieder beim Tay auch, eine Lachstreppe, was vielleicht für Fischfans oder Naturliebhaber mal interessant ist zu beobachten, wie die Lachse dann da so die Treppe hochhüpfen. Und es gibt auch ein kleines Theater, was im Sommer ein kleines Programm offeriert, was denke ich auch mal ganz nett ist, auch wenn das dann natürlich alles in Englisch ist oder vielleicht sogar in Gälisch, manche Vorführung könnte vielleicht dann auch mal interessant sein. Aber ich finde, von Pitlochry aus kann man auch ganz tolle Ausflüge machen. Und wir haben ja, wenn du von Pitlochry aus Richtung Westen gehst, kannst du einen ganz tollen Tagesausflug machen am Loch Tummel und dem Loch Rannoch entlang. Ich finde, hier hat man eine Strecke mit sehr interessanter Landschaft. Wir starten in Pitlochry mit dieser schönen Waldlandschaft und es wird, je weiter man nach Westen kommt, immer karger. Und das finde ich sehr interessant, bis du dann hinter dem Loch Rannoch im Rannoch Moor angekommen bist. Zwischen Loch Tummel und Loch Rannoch liegt der kleine Ort Kinloch Rannoch. Und von dort kannst du eine ganz tolle Wanderung, geht so vielleicht so, schlag mich tot, 2 Stunden, den, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Craignavagh hochwandern und genießt von da oben einen ganz tollen Ausblick über beide Lochs. Hast dann auf der einen Seite diese karge Landschaft und auf der anderen Seite diese Waldlandschaft. Also ist ein super toller Anblick, finde ich. Und wenn du dann hinterher im Rannoch Moor ankommst, prallst du eigentlich direkt auf die Rannoch Station. Und da gibt es einen ganz süßen Tea Room. Sind wir wieder beim Tea Room. Ich bin ja mehr die Süße. Mit Scones, aber auch natürlich mit Lunches, kleinen Toasties, Paninis. Na, also toll. Und der kleine Tipp dann für Outlander-Fans, wenn wir die Kurve mal wieder kriegen, weil Perth Shear ist auch halt Outlander-Filmkulisse überall. Und Quatsch, südlich vom Loch Tammel findet man, wenn man die Augen offen hält, die Filmlocation, wo der Craig Nadun draufgestellt worden ist. Also dieser Hügel mit dem Steinkreis Craig Nadun ist aber meines Wissens auf Privatbesitz, kommt man so nicht hin. Aber mit Teleobjektiv kann man ihn finden.
Nur Steine gibt es da ja keine, die hat man
Steine gibt's
dort
keine.
hingebracht damals als
Aus
Filmkulisse.
Pappmaché, genau.
Genau. Diese ganze Gegend da hinten ist super faszinierend. Rund um Loch Rannoch rum, ich glaube, da ist auch der Berg heißt Schehallion, der da hinten lauert, einer von den größeren. Alleine das, was sich da an Bewaldung und an Farbenspiel dann auch im Herbst tut, das ist schon
Leicht.
großartig. Und dann, wie du es gesagt hast, entlang Loch Rannoch, dann bis hin zum Tea Room. Und da ist es dann sehr, ja, da bist du im Rannoch Moor.
Ja.
Zum Tea Room noch der Hinweis, im Sommer ist es fast unerlässlich, dass du da mittlerweile buchst oder
Okay.
reservierst. Zumindest am Wochenende, denn das ist unheimlich beliebt auch bei Tagesausflügern aus Schottland und vor allen Dingen auch bei Motorradfahrern sehr beliebt. Und da kann es sogar sein, dass du ein Problem kriegst, dort einen Parkplatz zu finden. Das war jedenfalls bei uns so und das wird auch sehr, also sie haben auch gesagt, wenn ihr nicht reserviert habt, keine Chance,
Keine
wieder
Chance
fahren,
mehr.
so
Ja.
ungefähr. Wir waren dort mehrere Male. Es gibt da auch ein Moor of Rannoch Hotel.
Ja, ein bisschen
Das
vor der Station.
ist vor der Station, genau. Da haben wir mal übernachtet. Das war sehr schön, war auch sehr lecker dort. Dann kam abends immer derselbe Hirsch, der hatte einen Namen und hat sich da umgeguckt. Und von dort aus kann man auch ein Stück weit wandern in verschiedene Richtungen. Das sehr flach dann natürlich meistens. Aber da kommt man dann nochmal in diese sehr eigene karge Landschaft. Der West Highland Way führt, glaube ich, auch da in der Nähe vorbei. Und man könnte theoretisch zum Loch Ossian, da war es wieder, hochwandern. Das sind, glaube ich, so 10 irgendwas Kilometer. Und dann mit dem Zug wieder zurückfahren. Da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen, weil es gibt da ja einen ganz besonderen
Station.
Bahnhof noch. Ich will noch kurz verweilen, da eben am Rough Rannoch Hotel. Wie gesagt, von dort aus kann man sehr schön eben auch reinwandern und auch die Bahnstrecke ein bisschen genießen und begutachten. Da sieht man zum Beispiel so diese typischen Brücken aus Metall, die sich da eben immer
Da so
wieder,
drüber führen.
genau, weil eben nichts eben ist dort und diese Bahnstrecke ist ja auch mit einem hohen Aufwand gebaut worden, weil das schwimmt ja da im Prinzip alles. Das ist ja kein richtig fester Untergrund. Das ist also auch eine ganz tolle Ingenieursleistung, dass der Zug da überhaupt durchkommt. Und das ist natürlich dann auch schön. Man sitzt da am Tea Room und guckt, ne? Also wenn man nicht selber weiterfahren will mit dem Zug, dann kann man da ab und zu mal so, ich glaube, 3, 4 Mal am Tag kommt dann Zug durch. Und das ist dann auch schon.
Dann ist mal was los, ne?
Genau.
Genau.
Da ist dann mal was los.
Richtig. Naja,
Genau. Ja.
dass diese Gegend ja auch so toll ist, da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen. Am Loch Tammel führt der Weg ja dann auch unmittelbar am Queen's View vorbei. Und das heißt ja nicht umsonst Queen's View. Queen Victoria war da also totenbegeistert von dieser Landschaft und an diesem Punkt ganz besonders. Und das ist ja auch wirklich ein traumhafter Aussichtspunkt, den man da hat. Und das unterstreicht, denke ich, nochmal die Schönheit dieser Gegend und dass man wirklich in Pitlochry mal 2, 3 Nächte Station machen sollte.
Dann wieder zurück kurz ins Loch Rannoch,
Ja.
beziehungsweise zur Rannoch Station und dann eben, wenn man dann den Zug nimmt und nur mit dem Zug und eine Station weiter Richtung Norden fährt, dann kommt man zu Karoo Station. Und die
Jawohl.
ist echt eine Show in mehrfacher Hinsicht.
Jawohl.
Wie ist denn deine Verbindung zu Karoo Station?
Wir waren tatsächlich mal einmal dort, haben auch übernachtet, denn die Coral Station ist auch zugleich ein kleines Bed and Breakfast. Die verfügen über 3 Zimmer. Die haben quasi die alte Signalstation umgebaut zu 3 Bed-and-Breakfast-Zimmern. Und der ehemalige Signal Tower ist die Lounge. Und wir waren da, hatten leider Pech mit dem Wetter. Das heißt, mit Wandern war dann wirklich nicht ganz so viel. Gleich neben dieser Kurort Station ist ja so ein See, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, wo man ganz toll eigentlich wunderschön drumherum wandern kann. Wir haben es angegangen, sind dann aber im wahrsten Sinne des Wortes abgesoffen und haben dann beschlossen, okay, wir nehmen uns ein Käffchen und machen es uns in der Lounge gemütlich mit einem Buch. Und das war so schön, du glaubst es gar nicht. Man sitzt da ganz gemütlich auf einem kleinen Sofa, was die da hingebaut haben, kann den ganzen Tag, hat den Rundumblick in die Gegend. Es zogen Hirsche vorbei, es zog auch mal ein größerer Hirsch vorbei. Zwischendurch kam mal ein Zug, der Nebel wurde dichter, der Nebel wurde wieder weiter. Also es war wahnsinnig entspannend, toll. Super toll. Und das Essen, jetzt sind wir wieder bei der Kulinarik. Die eigentliche Station ist jetzt ein Restaurant. Muss man, glaube ich, auch inzwischen, naja, man kommt ja eh nur mit dem Zug hin.
Genau.
Weiß ich jetzt nicht, ob man vorbuchen muss, sollte man aber, denke ich, ganz super leckeres Essen. Also gerade so Burger mit Hirschfleisch und oder ne, Wildfleisch. Lecker.
Da haben wir ja ein ganz ähnliches Erlebnis gehabt. Also auch
Aha.
wir sind mehrfach schon an der Courier Station gewesen und haben auch einmal übernachtet für 2 Nächte, glaube ich, oder 3. Jetzt bin ich ganz, gar nicht ganz sicher. Am Tag unserer Ankunft, und du kommst eben wirklich nur mit dem Zug dahin. Punkt, fertig, aus. Ja. Die Betreiber dort haben zwar Autos, die dürfen dahin, aber du darfst da nicht durch. Und das sind eh Pisten, wo du, glaube ich, mit dem normalen Auto keine Lust hast zu fahren. Die sind zwar gut geschottert und so, aber es hat nichts mit einer
Aber
normalen Straße
geschottert,
zu
ja.
tun. Genau. Also deswegen haben die da irgendwie gefühlt auch alle Geländewagen oder ähnliches Zeug. Und die Kurier Station, wir waren dann eben auch, sind abends ange oder sind nachmittags angekommen, und es war bestes Wetter und wir sind losgelaufen runter zum Loch Ossian. Das kannst du umwandern, das sind dann aber, glaube ich, 14 Kilometer oder so. Und dort ist auch diese Jugendherberge, das ist der zweite Punkt, wo viele hinfahren. Da ist eine Lu Jugendherberge, da muss man dann wirklich von der Kurier Station, sind es, glaube ich, so 2 Kilometer oder sowas, muss man zu der Jugendherberge hinwandern.
Ja, genau.
Und kann dann am Kopf vom Loch Ossian auf so einer Halbinsel, in also einer Megalandschaft und Einsamkeit dort in der Jugendherberge unterkommen. Und da sind wir also ein Stück gewandert, also wir sind nicht ganz rum, sondern sind ein ganzes Stück am Loch entlang und wieder zurück, weil es war so schön und wir wollten am nächsten Tag dem Herrschaft, der heißt Liam William, glaube ich, dieser Berg, der sich da im Hintergrund erhebt. Und wollten den am nächsten Tag hochgehen. Und dann ist es genau, wie du beschrieben hattest. Wir wachen auf und denken so, wir gehen heute nirgendwo hoch. Du siehst ja nicht mal was. Und was wir dann gemacht hatten, wir waren kurz vorher bei Culloden Battlefield, und wie üblich gucke ich dann immer, gibt's bei so historischen Städten Bücher, die es wert sind zu kaufen. Und da gab es eins. Und dann haben wir uns da oben reingesetzt, Katrin und ich, und haben einfach blöd rausgeguckt und Bücher gelesen.
Ja.
Und totally worth it. Also,
Ja.
wir haben zwar, natürlich steht das jetzt immer noch auf der Bucketlist, endlich diesen Berg zu erklimmen, weil der Ausblick oben muss gigantisch
Gigantisch
sein.
sein.
Aber wir nehmen das auch sehr stark als Bild mit, in dieser Signalbox oben drin zu sitzen und einfach rauszugucken. Und schlechtes Wetter, ja, gehört zu den Highlands, und die Landschaft von da aus war dann auch sehr schön anzusehen.
Genau.
Die Kurier Station zieht viele Wanderer an tagsüber. Das heißt, es gibt
Ja.
ganz viele, die kommen morgens mit dem Zug und fahren abends wieder zurück. Und das ist
Genau.
wild. Wir haben da Leute getroffen, die sind morgens mit dem Nachtzug von London angekommen
Von
und
London
sind
auch.
abends in den Nachtzug nach London wieder eingestiegen. Also das ist ganz toll. Die Kurier Station ist sehr bekannt, zumindest in unserer Generation, weil da ein Teil von Trainspotting gedreht wurde, dem Film.
Okay.
Und viele fragen sich halt, wozu zur Hölle ist da überhaupt ein Bahnhof? Weil da ist ja nichts außer das Bahnhofsgebäude. Und die Geschichte dahinter ist ganz einfach. Das ist alles Großgrundbesitz. Das war damals
Ja.
auch Großgrundbesitz, als die Schienen verlegt wurden. Und der Besitzer hat gesagt, ja, ihr dürft hier schon drüber bauen, aber ihr baut mir einen Bahnhof. auf.
Genau, für die Jagdgesellschaften, die ich einlade.
Genau, so. Und so haben die das dann gemacht. Und da gibt es dann natürlich auch das Kruger Haus, das immer noch im Privatbesitz ist. Und da können sich auch reiche Jagdgesellschaften einmieten. Das ist aber Neubau, also sehr, sehr modern. Das ist auch ganz toll. Sieht man dann auch am anderen Ende vom Loch Ossian. Also da müsste man dann ganzes Eck noch hinlaufen. Also heißt, da haben wir nicht viel mit zu schaffen, weil jagen tun wir jetzt auch gerade nicht. Aber es ist immer noch da und das ist so der Grund einfach, warum der Bahnhof da existiert. Und diese
Genau.
Einsamkeit in dieser Landschaft. Und dann
Sag mal,
abends, wie du es
ja.
gesagt hast, rüberfallen in das Bahnhofsgebäude. Wenn man dort nächtigt, dann reservieren die einen sowieso einen Tisch. Du hast eh
Ja.
keine andere Chance.
Nee.
Und du willst es auch gar nicht anders. Es
Nee.
ist so fantastisch lecker und die Leute sind so nett. Und dann fällst du irgendwann zurück über den Bahnsteig, wo dann schon kein Zug mehr fährt und gehst in dein Bett und alles ist gut. Und morgens wachst du vielleicht auf, weil dann um dich rum wirklich, ich meine, da, du könntest durch die Wand fassen und der Zug ist da, ne?
Genau. Ja, die Leute gucken dir ins Zimmer rein.
Also Kourou Station, das ist schon so ein Sehnsuchtsort von uns. Und ich kann es einfach nur jemandem ans Herz legen, selbst wenn ihr vielleicht nach Loch Rannoch fahrt und nur rauswärts fahrt und ein paar Stunden wieder zurückfahrt, allein die Fahrt ist schon der Hammer. Also es ist wirklich ganz toll für Leute, die so das urig Wilde und ein bisschen Einsamkeit spüren wollen. Das kann ich schwerstens empfehlen an der Stelle.
Echt. Bin ich ganz bei
Lass
dir.
uns zurück zur A9, also wieder ein ganzes Eck Richtung Osten fahren,
Oh, ja.
weil du hast ja schon vorhin so über Dankelt erzählt und dass
Ja.
da irgendein Kampf, wie du sagtest, 1689 stattgefunden hat. Und der hatte eine Vorgeschichte. Das heißt, wenn wir von Pittlochry aus weiter die A9 fahren, dann merken wir, dass wir in, ja, durch Tal und ringsum höhere Berge, also ne, ich wohne ja im Alpenvorland, ich sehe ja echte Berge hier. Insofern kann ich es irgendwie nur so lala als Berg bezeichnen, aber man merkt schon, da hebt sich jetzt was und das Ganze wird unzugänglicher. Und wenn man der A9 da hoch folgt, dann kommt man über den Pass von Killiecrankie. Und der ist eben berühmt, denn dort hat die Schlacht von Killiecrankie stattgefunden. Und diese Schlacht hat eine Vorgeschichte, nämlich eben die der englische König wurde vom englischen Parlament in der, ich glaube, die nennen das Glorious Revolution, vom Thron befördert und ersetzt
Unbedingt.
von, und nun gab es eben die Jakobiten, die sich daraufhin gegründet haben. Also ob die sich damals so schon benannt haben, das weiß ich nicht, aber es gab halt diejenigen, die gesagt haben, Leute, das war ja nicht nur der englische König, den ihr davon gejagt habt, sondern zufälligerweise auch noch den schottischen König. Wir finden es gar nicht so toll. Damals war ja noch keine Union, ja, es war nur eine Personalunion des Königs. Und daraufhin haben die also gesagt, Leute, passt uns nicht, wir stellen eine Armee auf. Und zwar unter Bonnie Dundee. Der hat es dann geschafft, also als eher Lowlander die Highland, eine großteils Highland-Armee um sich herum zu scharen. Und hat dann zunächst mal Blair Castle besetzt. Zu der kommen wir gleich noch ein bisschen. Die existiert ja heute noch. Denn, und da sind wir an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, es ist dieser Übergang in die Highlands. Dieser Bereich ist so die letzte fruchtbare Ebene zwischen Killiecrankie und wo Blair Castle drin sitzt. Ist so ein, wie so eine fruchtbare Ebene. Und auch im Prinzip eine Passage in den Norden rüber. Und wer Blair Castle kontrolliert hat, hat auch sehr stark die Kommunikationswege gehabt. Und die wollte man sich nicht abnehmen lassen von den Jakobiten. Die Jakobiten haben gesagt, nee, unseres. Und es marschierte aber eben eine Regierungsarmee dorthin zu Blair Castle, um sich die zu nehmen. Und dann hat man also beschlossen, okay, bevor wir uns jetzt da in der Castle einigeln, lauern wir doch mal der Regierungsarmee am Pass von Killiecrankie auf. Und das war, dazu habe ich ein eigenes Video, ich verlinke es einfach, ich will es jetzt nicht in aller epischen Breite, erzählen. Der Punkt ist, es war ein grandioser Sieg für die Jakobiten. Also sie haben den Geländevorteil dort wunderbar ausgenutzt und sie waren diszipliniert und sie waren gut ausgerüstet und sie haben sogar gewartet, dass die Sonne richtig steht. Und zwar waren die Regierungstruppen, die waren übrigens geführt von einem Highlander, also es war irgendwie so vertauschte Rollen, aber hauptsächlich Lowlander. Und die waren nicht dumm oder so, aber die waren einfach da im Nachteil und die haben richtig eine Niederlage kassiert. Und direkt, wenn man da also hochkommt, gibt es ein Besucherzentrum. Ein ganz kleines, uriges mit einem Café, also es ist wirklich ein kleiner Ort, das erzählt dann die Geschichte und man kann dann eben da auch ein Stückchen spazieren und wandern, um die Orte so ein bisschen abzuklappern. Also da gibt es dann so einen Soldiers Leap, da heißt es, er hätten sich zurückziehende Regierungssoldaten seien da von einem Fels über den Fluss auf die andere Seite gesprungen und dann, ne, also solche Sachen gibt es da. Grandiose Natur auch noch zeitgleich. Also von da aus kann man schön Spaziergänge machen in dieses Gebiet hinein. Dann ein Stückchen weiter oberhalb gibt es dann einen Stein, der so im Feld herausragt. Das war der Stein, an dem, und das ist nämlich das Tragische an der Geschichte, die Jakobiten haben gewonnen, aber leider hat eine Kugel sich verirrt und hat Bonny Dundee getroffen.
Okay.
Der hatte zwar eine Rüstung, aber er hat wohl irgendwie gerade den Arm oben gehabt, um Befehl zu geben. Der saß auf dem Pferd und das hat ihn also unter der Rüstung erwischt. Und er starb gelehnt an diesem Stein und hat dann also noch gefragt, wie es denn gelaufen ist. Und dann hat der Soldat zu ihm gesagt, ja, gut für König James, aber schlecht für euch, meine Lordschaft. Und dann hat er gesagt, wenn das ein guter Tag für König James war, dann war es das wert, arg. So ungefähr. Dieser Stein ist da auch noch zu sehen. Und so hat man also direkt an dieser Straße, und da fahren die Leute, glaube ich, viel zu oft vorbei an dieser Stelle. Das ist wirklich so ein Durchgang, so. Die fahren da mitten durch das Schlachtfeld mit der A9. Und ich plädiere da mal kurz anzuhalten, sich die Gegend anzugucken, sich der Geschichte bewusst zu werden, weil es ist echt eine ganz tolle Geschichte. Wow, jetzt habe ich wieder den Geschichtsnerd hier raushängen lassen, aber war mir wichtig, dass dieses Besucherzentrum durchaus mal ein, zwei mehr Leute bekommt. Genau.
Aber das ist es ja auch, was die Ost-Highlands ja so interessant macht. Ich hatte das ja schon in unserem ersten Podcast erwähnt. Für mich ist der Osten wirklich die Diva. Und die Diva ist eben so, wenn man ihr die nötige Aufmerksamkeit zollt, dann geizt sie überhaupt nicht mit ihren Reizen. Und das ist es im Osten. Man muss eben halt wissen, wo finde ich was. Und darum finde ich diesen Podcast ja auch so toll, dass wir den jetzt hier machen, um ein bisschen zu sensibilisieren, dass man eben nicht alles auf dem Silbertablett serviert bekommt, sondern sich ein bisschen eben mit der Gegend oder ja be
Befasst,
befassen muss
ja.
so. Ja, und was ja auch letztlich dann der Grund ist, warum ich überhaupt auch eine Rundreisetour für den Osten aufgelegt habe, um genau diese Elemente leicht zugänglich zu machen.
Ich bin noch die Verbindung schuldig zu Dunkeld. Diese Armee, die da gewonnen hat,
Ach
die
ja.
wurde später in Dunkeld geschlagen.
Ach
Also
so,
das heißt, es
okay.
war dann alles umsonst am Ende des Tages.
Dumm gelaufen.
Also genauer Hinweis, also wenn man das alles erleben will, dann natürlich kann man sich an dich wenden und du machst eine schöne Rundreise. Dann noch kurze Eigenwerbung oder ihr guckt auch ein bisschen auf meiner Webseite erstmal. Da habe ich natürlich auch ganz viele Dinge dargestellt über diese Gegend und da kommt auch immer mehr noch dazu, weil ich bin noch längst nicht fertig. All das, was ich auf den Reisen eben zusammen recherchiert habe, dass ich das alles schon verfasst habe, da bin ich noch dabei. Ich möchte noch kurz, weil wir sind in diesem Bereich von Blair Athol, noch kurz auf die Blair Castle zu sprechen kommen, also der Grund, warum diese Schlacht stattgefunden hat. Warst du schon mal dort, Blair Castle?
Ja, natürlich.
Ja.
Das schneeweiße Blair Castle, ja, das sieht man ja von der A9, das springt einem ja direkt ins Auge und zieht einen magisch an. Wir waren dort, haben die Highland Games dann dort auch
Richtig,
gesehen,
gibt
weil
es auch, ja.
zum genau immer der letzte Samstag im Mai, meine ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das Blair Castle ist ja auch noch insofern, finde ich, sehr interessant. Den Duke of Athol, den gibt es ja nach wie vor. Und Blair Castle mit dem Duke of Athol ist meines Wissens auch noch der einzigste Chief in Schottland, der überhaupt eine eigene Highlander-Armee hat und darüber verfügt. Und die ziehen natürlich dann bei den Highland Games auch auf und das ist ein Hingucker, ne?
Also die sind keine kämpfende Armee mehr in dem
Nein,
Sinne,
nein.
also sie kommt nicht mehr zum Einsatz, aber er ist theoretisch noch ein Warlord sozusagen und
Ja.
hat in der Tat seine Privatarmee und die ist natürlich schon was, also das ist schon ein Hingucker, das Ganze. Blair Castle ist, fand ich toll, vielleicht so kurz, was hat mich beeindruckt, weil du und ich, wir haben, glaube ich, ungefähr, ich meine, wir haben sicherlich nicht alle Castles gesehen, es gibt so wahnsinnig viele, vielleicht schaffen wir es
Ja.
zusammen, ja. Aber das ist auch so ein Punkt natürlich. Irgendwann braucht es noch ein paar Besonderheiten für so eine Castle-Besichtigung, um hervorzustechen. Das eine, was mir im Kopf geblieben ist über die Blair Castle, ist, dass es eine Stelle gibt, wo sie die Wand offen gelassen haben, damit man sieht, wie die Verkleidung ist. Das ist ganz spannend. Also du hast so quasi, also du kannst nicht ganz durch die Wand gucken, weil die Steinmauern haben sie natürlich nicht aufgeschnitten oder so, aber sie haben eben so ein Stück weit offen gelassen, um zu sagen, so sieht's dahinter aus, so ist das, ne? So haben die es damals gemacht. Das fand ich ganz toll. Dann haben sie ganz tolle Sammlungen natürlich, zum Beispiel eben die Rüstung von Bonnie Dundee, der gestorben ist, die liegt dort mit einem großen Einschussloch in der Front.
Und noch Blut dran, bitteschön.
Ja, das nicht. Das Einschussloch hat man im Nachhinein
Ach, das ist ja
reingemacht.
gemein. Ja, nee,
Ja.
wenn es ihm unterm Arm getroffen hat, nee, ist
Genau,
klar.
genau. Man wollte also aber zeigen, dass er also im Kampf und von vorne getroffen wurde und nicht irgendwie komisch unter der. Deswegen hat man das da reingeschossen. Also das ist
Okay.
verbirgt. Das steht, glaube ich, sogar dort erklärt. Und dass aber auch zum Beispiel die Familie dort drauf immer in der Zeit der Jakobiten gelitten hat, dass ein Teil davon Jakobit war und der andere Teil eben nicht und regierungstreu, dass die so ein bisschen zerrissen waren, war für mich auch noch eine ganz wichtige Sache. Und dann kommt natürlich noch diese wahnsinnige Parkanlage dazu und dann kommt noch der ummauerte Garten dazu mit seinem, der hat so, das ist, sieht eigentlich, ich würde es hier in Deutschland als Art Streuobstwiese bezeichnen, also da sind so wirklich Bäume gepflanzt. Auch noch ganz toll. Und in der Art und Weise, dass das in der Mitte zu so einem Tal quasi zusammenfließt und die Mauern sich so ein bisschen drüber heben, das habe ich auch selten gesehen, ist sehr fotogen, kann ich nur empfehlen. Also Blair Castle sich anzugucken,
Ist ein Muss.
Thumbs up.
Ja,
Thumbs up.
ja.
Jetzt waren wir vorhin schon ein bisschen im Westen, Loch Rannoch und so. Aber wenn wir weiter Süden noch ein bisschen in den Westen reingehen, da gibt es ja auch noch einen Haufen Orte, da ist es nicht ganz so bergig. Und das ist teilweise auch sehr fruchtbar. Und da gibt es aber Orte, die auch ja, einfach wunderschön liegen und auch wieder eine tiefe schottische Geschichte haben. Also ich fange mal an mit Crieff. Und dafür bin ich zwei Sachen damit und die sind sogar auch sehr schön dargestellt. Also zum einen bin ich ein Glasenthusiast, also ich liebe alte Glasvasen und so. Und in Crieff oder kurz davor sitzt Caithness Glass. Caithness Glass war tatsächlich früher weiter im Norden, eben in Caithness, in der Grafschaft
Ja.
Caithness. Jetzt sitzt es dort und die produzieren dort auch. Und du kannst da reingehen und den Glasmachern bei der Arbeit zugucken. Und das finde
Schön.
ich toll. Als ich dort
Ja.
war, lief da dann AC/DC die ganze Zeit rauf und runter. Und man konnte sich da halt hinstellen und den Glasmachern zugucken, wie sie so diese heiße Glasmasse rausholen und daraus alle möglichen Figuren und so dann bearbeiten. Das ist so ein Tipp,
Und
wenn man mal.
das war jetzt auch so ein bisschen hinter Glas, ähnlich wie man das im Spaceside Cooperage hat, wenn man
Nee,
den
das war da
hochguckt,
relativ offen. Du hast eine Absperrung, wo du nicht rein kannst, weil das ist
oder?
natürlich ganz klar, du hast damit, das sind Hochöfen, da ist Hitze
Ja,
und
ist
so.
klar, ja.
Aber dass du so eine richtige Glasabsperrung hast, das war zumindest bei meinem Besuch damals noch nicht der
Aha,
Fall. Du hast also wirklich gehört, was sie gesagt haben und warst auch auf der gleichen Ebene mit denen und konntest sehr genau zugucken. Ich habe auch ganz tolle Fotos. Und in diesem Zentrum, wenn man auf die direkt rausgeht aus der Tür und direkt in die gegenüberliegende Tür rein, ist ein kleines Museum, das die Geschichte von Crieff noch erzählt, denn das war einer der Knotenpunkte des Viehhandels. Früher gab es ja, ich sag, Highland Cowboys, die sogenannten Drover.
Ja.
Und das passt wirklich ganz gut. Es waren also Viehtreiber, Kuhjungs. Die Highlands, das größte Kapital war damals die Rinderzucht und dann auch später auch die Schafzucht und so, aber zu der Zeit die Rinderzucht. Und um das zu vermarkten, der Bedarf war im Süden, und zwar teilweise auch bis nach England runter, da gerade als die Armee dann immer mehr braucht und immer mehr versorgt werden musste, auch als es Richtung Kolonien und so ging, war ein großer Bedarf an Fleisch da. Und das heißt eben, dass jemand musste diese ganzen Rinder, die über die Jahre in den Highlands oben großgezogen wurde, irgendwie nach unten bringen. Und das waren die Drover. Die haben die abgeholt. Da ging es auch unheimlich um viel Geld und
Glaube
viel um
ich.
Vertrauen. Also so als Drover musstest du wirklich dir deine Kundschaft heranziehen und dir dein Vertrauen schaffen. Und dann wurden die da nach unten getrieben. Und Crieff war einer der ersten Punkte, wo die so die ersten Märkte hatten und dann verkauft wurden. Und das haben die zum Beispiel auch dort. In Crieff gibt es dann auch so eine Statue von so Highland-Rindern, die daran erinnern soll. Und eben in diesem kleinen Museum wird diese ganze Geschichte ganz lieb erzählt. Das ist jetzt also sehr viel über Tafeln und so gemacht. Aber ich kann auch nur das, also die Geschichte alleine, also wie viele von den Straßen, die wir heute benutzen, eigentlich alten Drove Roads
Ja.
folgen, weil die natürlich auch jeden Pass kannten und natürlich geguckt haben, dass sie die schlausten Routen nehmen, die sie und die Rinder am wenigsten anstrengen.
Das
Also
stimmt.
das verbinde ich sehr stark mit Crieff, und auch natürlich ist die Innenstadt ist auch nett und nett anzusehen und mal ein bisschen durchzuwandern, genau.
Das stimmt, ja. Ja, und ein bisschen südlich von Crieff haben wir ja dann das Drummond Castle and Gardens. Finde ich, also das Castle kann man, glaube ich, in dem Fall meines Wissens nicht besichtigen, zumindest nicht als ich da war. Aber die Gärten, und die sind natürlich auch ein Traum, weil die sind so ein bisschen angelehnt, sehr französisch. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht auch gerade deswegen, hat man natürlich diese Gartenanlage dann auch wieder bei Outlander als Filmkulisse genommen und mal kurzerhand zu den Gärten von Versailles erklärt. Also das, denke ich, ist auch noch mal ein Tipp, was sehenswert ist.
Das Seilenpass, sehr schön.
Ja.
Aber so, also dann wandern wir doch gleich mal ein bisschen weiter auf den Spuren von Outlandern. Diese Castle kann man anscheinend nicht besichtigen, aber es gibt ja Doom Castle in der Nähe. Es
Ja,
ist nicht weit weg, oder? Also
das
ein
ist nicht weit
paar
weg. Nein,
Kilometerchen, ne?
genau, nee. Aber Doom Castle ist ja nun gut, also war in Outlander die Burg Lioch. Ist natürlich Filmkulisse für, ich weiß nicht, zig andere Filme auch immer wieder gern genommen. Ne?
Also Doom Castle ist, du sagtest, für verschiedene Filme. Sie waren kurzzeitig, ich glaube, im Piloten von Game of Thrones. Und viel wichtiger waren sie eigentlich, für meine Generation viel wichtiger waren sie damals bei, im Deutschen heißt es Ritter der Kokosnuss von Monty
Ja.
Python.
Ja.
Und dort war es Schloss Dosenschreck. Ich will das gar nicht weiter ausführen, warum das so heißt. Das Schöne daran ist, ich hoffe, es gibt es noch so. Als ich dort war, konnte man sich aussuchen. Da kannst du dir einen Führer zum Anhören mitnehmen. Und dort hatten sie gesprochen von einem Mitglied von Monty Python, die Tour, die dann eben erklärt, auch was da gedreht wurde und aber grundsätzlich auch die Geschichte ein bisschen erzählt wurde. Und für die Outlander-Freunde gab es noch eine. Ich bin nicht sicher, wer sie gesprochen hat. Sam Heughan
Sam
oder
Ewan, ja,
Sam
das war
Heughan
Sam Ewan,
himself
ja,
hat sie
himself,
gesprochen.
ja, personally, ja.
Ah, okay. Na dann, Herzchen, Herzchen, Herzchen hier.
Ja.
Also alleine das, abgesehen davon, ist es eine tolle Burganlage
Ja, ist
auch
es.
noch. Man muss ein bisschen aufpassen bei allen Burgen, die wir zurzeit eben hier ins Gespräch bringen, generell in allen Podcast-Folgen, die wir gemacht haben. Die sind sehr stark am Renovieren zurzeit und immer wieder sind welche
Ja.
geschlossen und immer wieder sind welche offen. Also erkundigt euch, bevor ihr hinfahrt, auf jeden Fall auf der Webseite, was da der Zustand ist, ob es eingerüstet ist, ob es offen ist oder nicht, etc. Aber Doom Castle ist wirklich alleine durch diese Führer und all das sehr. Also ich habe mich fast zu Tode gelacht bei dem von Monty Python. Das ist so toll erzählt gewesen. Also großartig.
Ja, und es gibt auch immer sehr viele Festivitäten, die da auf dem Schloss stattfinden. Also wir waren auch mal dort, da gab es wieder irgendeine Festivität mit Dudelsackparaden und allem Möglichen, was immer, finde ich, ein tolles Erlebnis ist. Dann davor Stände für Würstchen, für Kuchen, für alles, und das alles so im alten Stil dann auch, wie so früher vielleicht Marktstände waren, also ein bisschen dann an die Burg angepasst und nicht irgendwie irgendwelche modernen Foodtrucks oder so, die sozusagen ja nicht wirklich ins Bild passen. Also das finde ich dann auch so schön, dass das alles dann so ein bisschen auf einer Ebene stattfindet und angepasst wird. Ja.
Faszinierend fand ich auch, dass es eben der Innenhof ist relativ leer und wenn man sich dann eben Outlander anguckt, ist der ja eigentlich gefüllt mit verschiedenen Bauten und so.
Ja,
Das
ja.
haben die auch sehr schön erklärt, was sie da gemacht haben und wie sie aber auch den Untergrund geschützt haben, weil es ist nicht alles so easy möglich, wie das die Filmschaffenden gerne gehabt hätten. Da muss ja eben auch dann darauf geachtet werden, dass die Burg selbst keinen Schaden nimmt. War also auch noch eine sehr spannende Geschichte, die erzählt wird. Also da ganz große Empfehlung, aber natürlich wissen das sehr viele Outlander-Fans und dementsprechend kann es halt auch mal in der Hauptsaison nicht
Voller Fan.
ganz einsam da sein.
Nee.
Dennoch halte ich das für eine der, ja, mit einer der schönsten Burgen überhaupt in Schottland. Ist für mich die Duncastle.
Das
Du
stimmt.
hast da was sehr Überraschendes. Wir haben ja so, ich blick mal hinter die Kulissen. Wir machen ja so Shownotes vorher. Wir überlegen uns ja vorher, was wir sagen. Und du hast da was reingeschrieben, das finde ich jetzt ganz spannend, weil ich davon noch nie gehört habe. Dune Distillery?
Ja. Der Ort Dune hat auch eine eigene Distillery,
Ach
oder
was.
Distillery. Ja, gut, sie heißt nicht Dune Distillery. Es ist, Entschuldigung, das war mein Fehler. Das ist der Deanston Whisky.
Ach, Diensten ist das okay? Ja.
Deanston, genau. Und die haben, boah, vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren. Also als das irgendwie so total modern wurde, mit hier alles Bio und so, waren die die ersten, meine ich, da kam von Who's It Scotland auch irgendein Newsletter, dass die Diensten-Distillerie jetzt Bio-Whisky macht, was immer man sich darunter vorstellen soll. Und darum fiel mir das so halt ein, ne? Hier Dune Castle, dann Dune Distillerie, nee, war mein Fehler, ist die Diensten, sorry, aber im Ort Dune, ja.
Genau, der Ort wird ja dann oft ein bisschen zu sehr links liegen gelassen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, auch ich bin eher so mehr durchgefahren dann meistens. Aber meines Wissens hat es auch einen schöneren Marktplatz dort und so. Also
Ja,
vielleicht lohnt sich
ist
das mal
ganz
zu
niedlich.
entdecken. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in der Diensten dann Führungen gibt oder zumindest einen Shop oder dass man, ob man
Auf jeden
probieren
Fall,
kann. Schon, okay.
ja,
Und
das
dann kann man
schon.
sich ja mal erklären lassen, was Bio-Whisky ausmacht.
Was
Also ich kann es mir schon vorstellen, es wird viel mit der Lieferkette auch zu tun haben, aber
wahrscheinlich.
finde ich ja schön, dass das so gemacht wird.
Genau.
Gut,
Ja,
fahren wir doch noch
ja.
ein bisschen weiter.
Fahren wir
Was,
weiter.
wo geht's denn hin?
Ich würde mal vorschlagen, wir bleiben im Westen, gehen dann mal wieder etwas in den Norden. Ich habe hier, dann gucke ich hier so runter. Ich habe hier deine Karte, die du in unserem Workout hier mit eingefügt hast. Ich bin jetzt so ein bisschen wieder in der Höhe Pit Lochry. In der Nähe von Pit Lochry gibt es den Ort Aberfeldy. Und an den Ort Aberfeldy grenzt der Loch Tay an. Und es gibt unmittelbar nördlich vom Loch Tay, das ist das Glen Lyon. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es schreibt sich so französisch, darum spreche ich es mal so aus. dieses Glen Lyon ist etwas, was wir auch durch puren Zufall entdeckt haben, wo wir gesagt haben, ach komm, lass uns auch hier mal einfach links abbiegen. Sieht irgendwie cool aus. Und dieser Weg führte uns dann wirklich durch ein ganz idyllisches Tal, was schon Sir Walter Scott auch als total idyllisch für sich entdeckt hatte. Ist ja auch ein ganz bekannter schottischer Autor, bei uns recht bekannt geworden durch Ivanhoe. Das ist aus seiner Feder. Jedenfalls dieses Glen Lyon war, zumindest als wir es entdeckt haben, echt touristenarm, kennt kein Mensch, ist ganz einsam gelegen, wirklich das Tal super idyllisch mit einem kleinen Flusslauf, wo sich dann eine Straße entlang hangelt über Fortingall, komme ich auch gleich noch zu. Jedenfalls in der Ecke kann man auch traumhaft schön wandern. Es gibt da eine alte Post Office, die ist inzwischen umgebaut auch zu einem Tea Room, sind wir wieder bei dem Thema. Und von dem Tea Room aus kann man eine tolle Wanderung machen, zum Beispiel zu den Praying Hands of Mary. Das ist eine Felsnadel, die so ein bisschen halt aussieht wie Praying Hands, darum heißt sie so. Und wenn man dieses Ziel erreicht hat, eröffnet sich einem wirklich wieder ein ganz toller Blick über dieses gesamte Tal von Lyon. Und das ist ein kleiner Geheimtipp meinerseits. Ja, und wenn man dann also nach der Teepause weiterfährt, wieder zurück, so eine ganz kleine Single-Track-Road durch das Tal Richtung Aberfeldy, die kommt man nach Fortingall. Und Fortingall ist auch ein kleiner Ort, zwei Häuser, ein Pub, eine Kirche, aber mit Steinkreis. Ist jetzt natürlich nicht so ein pompöser Steinkreis oder ist eigentlich eine eisenzeitliche Steinkreisanlage, allerdings natürlich nicht so pompös wie jetzt hier auf Orkney oder die Callanish Stones und auf Lewis. Aber immerhin eine sehr große Steinkreisanlage mit gut erkennbaren Steinen, die natürlich jetzt über die Jahrtausende von der Witterung richtig rundgespült worden sind, aber eben mit einer Steinkreisanlage, was auch nochmal wieder verdeutlicht, was für ein Geschichtsreichtum auch wirklich lang in der Vergangenheit in dieser Ecke ansässig war. Das ist jetzt auch nochmal so ein kleiner Tipp von mir.
Ob man durch einen kleinen Steinkreis nur ein paar Jahre
Nö, ein paar viele Jahre.
zurückreist in der Zeit. Du hast die Geschichte gerade noch so erzählt und da gibt es natürlich einen Ort am Loch Tay, müsste das eben auch sein, und zwar Kenmore. Und dort steht das Scottish Crannog Center.
Ja, richtig. Das hatten wir auch noch hier auf der Liste.
Das
Richtig.
ist eine tragische Geschichte mit sehr gutem Ausgang. Tragisch deswegen, also Crannogs waren Häuser, die im See gebaut wurden, auf Stelzen, also auf Holzstelzen, die relativ groß waren und dann Großfamilien oder sowas beherbergt haben, teilweise so nah am Land, dass ein Steg dazwischen war, teilweise, glaube ich, auch so weit entfernt vom Land, dass mit dem Boot hingefahren werden musste. Und diese Crannogs gab es unglaublich oft zu einer bestimmten Zeit in Schottland. Viele kleine Inseln, die man in solchen Lochs sieht, die so ein bisschen rund sind, waren oft Crannogs, die einfach mit der Zeit jetzt, wo sich dann halt, ja, dann, nachdem das Haus oben weg war, sich irgendwie Schlamm, alles Mögliche in diesen Stelzen und so angesammelt hat und das zur Insel aufgewachsen ist. Und um mal so ein Crannog zu sehen, wie das damals ausgesehen hat, haben Historiker haben dann selber einen Crannog gebaut. Und zwar dort bei Kenmore. Die haben dann in, natürlich, die haben, also drumherum war so ein kleines Dorf und dann konntest du auch mitmachen und die haben gezeigt, wie Feuer geht. Und das konnten sie wohl zu gut mit dem Feuer. Jedenfalls ist dann eben
Okay.
dieses Crannog richtig abgebrannt. Da gibt es Bilder davon, das stand so richtig in Flammen, weil alles Holzbau. Das Dach natürlich auch aus so einer Art Reet
Ja.
gedeckt und das Ding hat dann halt leider sehr stark gebrannt und war dann weg. Und das war natürlich erstens sehr schade, weil es ist meines Wissens überhaupt das einzige existierende Crannog gewesen, auch wenn es ein Nachbau war. Und dann wussten die halt auch nicht, was zu tun ist. Und ich habe dann natürlich, ich habe zum Beispiel dann nach dem Feuer auch gespendet, damit das da wieder aufgebaut wird. Was sie dann gemacht haben, ist, dass die gesagt haben, na, wenn wir jetzt schon neu aufbauen müssen, A, suchen wir uns einen neuen Platz, haben die gemacht. B, dann machen wir alles gleich mal viel größer. Und haben, ich glaube, sie hatten diverse Förderungen, ich glaube auch von der Lotterie, die macht ja relativ viel und so. Jedenfalls ist da richtig nochmal Geld reingeflossen und jetzt ist dort zunächst ein Museum entstanden, das eben diese Zeit oder die verschiedenen Zeiten und die Funde, die dort im Loch gemacht wurden,
Dokumentiert und zeigt.
Dokumentiert und zeigt, und da sind Dinge dabei, also zum Beispiel uralte Stofffetzen. Also also ich durfte es sehen, es wurde extra geholt für mich, als ich dort war, und man hat es mir gezeigt, und das ist dann schon wahnsinnig beeindruckend. Dann haben sie angefangen, dieses Dorf an Land, das vorher eher ein bisschen kleiner war, mit richtig großen Bauten auszustatten. Und überall hast du so ein bisschen Erlebnis. Da spinnt jemand, da macht jemand Feuer. Da ist unter Umständen nicht immer, aber da ist oft ein Schmied da. Und die machen das dann auch alles, um es dort zu verwenden, wiederum, um damit was zu bauen. Und gerade vor ein paar Tagen, also jetzt ist der 3. Juni, es muss Ende Mai 2026 gewesen sein, falls jemand das in 2, 3 Jahren noch hört hier. wurde
Was ich doch hoffe.
endlich auch, ja, langlebig,
Yay.
wurde auch das neue Cranock eingeweiht. Also das wurde jetzt zuletzt gebaut und da war dann sogar der First Minister vor Ort und so und die haben das eingeweiht. Diesmal unter großen Feuervorschriften und alles sehr vorsichtig. Also die haben natürlich auch draus gelernt. Und jetzt ist das so eine richtige Sehenswürdigkeit. Also das kann ich nur ans Herz legen, dass man dorthin fährt. Es ist wirklich auch es ist nicht staubtrocken, sondern es ist zum Erleben. Und das
Ja,
finde ich
ja,
ganz toll.
ja. Wahrscheinlich
Ja.
sind dann die Leute auch in den entsprechenden Gewändern
Ja,
unterwegs.
ja.
Ja,
Ja,
ist klar.
ja. Ja,
Ja.
schon. Also, und wie gesagt, du kannst sehr viel. Also es gibt dort auch Essen zum Beispiel, das du probieren kannst, wo die sagen, okay, das wäre ungefähr das gewesen, was man früher gehabt hätte und so. Die bauen ein bisschen was an. Also es ist wirklich, wirklich ganz toll. Also ich kann es nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Der Ort Kenmore selber ist nett mit weißen Häuschen und so, aber das Scottish Cranock Center ist wirklich eine Schau.
Das ist toll. Klingt gut. Ja, nee,
Ja.
das muss ich dann auch noch auf die Bucketlist. Also siehst du, es kommt immer irgendwas wieder dazu. Es ist eben so in Schottland, das entwickelt sich alles weiter und es ist ein Land, was nicht stehen bleibt und jedes Mal ist immer wieder irgendwas Neues. Ja,
Ja, Gott sei Dank,
perfekt. Ja,
weil
echt?
wenn ich mich daran erinnere, wie das Essen und Trinken 1990 war, als ich dort drüben war. Ich entsinne
Und wie
mich
es
noch, dass
heute
ich da,
ist.
ich bin dann
Ja.
immer so in einmal Chips bitte, ne, also Pommes, ja, und
Ja.
während die das so in Zeitungspapier, ist heute nicht mehr erlaubt, weil die Druckerschwärze geht ab, reingelegt hat, hat die Bedienung gefragt, während sie so geschüttelt hat, schon mit dem Vinegar,
Mit dem
sollten
Essig,
Vinegar?
ja.
Und es war immer in Essig getränkt. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass du richtig gut essen und trinken kannst. Also lass uns noch mal ein bisschen über, was bietet Perth denn
Genau.
so im Bereich Essen und Trinken? Vielleicht fangen wir mit dem an, was natürlich typisch schottisch ist, der Whisky. Die Blair Essel Distillerie. Warst du da schon mal?
Im Shop, ja.
Im Shop, okay. Aber du hast auch den Innenhof gesehen, der ganz toll ist, hoffe ich. Also,
Den habe ich nicht mehr im Kopf, muss ich
das ist
passen.
mit einer der schönsten Innenhöfe, die ich bei einer Distillerie gesehen habe. Ich kann sie sehr, sehr empfehlen und du kannst da auch sehr gut probieren. Also, da ein Halt. Führung habe ich auch nicht mitmachen können, dafür war ich gerade zu spät am Tag, aber es ist so ein lauschiger Platz in diesem Innenhof. Die Gebäude sind da ganz stark mit Efeu bewachsen. Also das kann ich sehr stark empfehlen. Dann hast du Aberfeldy angeführt. Dort gibt es Dewars. Das ist auch eine sehr schöne Distillerie.
Ja, sehr bekannt.
Da kann ich die Tour sehr stark empfehlen. Da ist auch richtig eine Ausstellung vorne dran, die ein bisschen mehr erklärt, was da passiert ist und so. Also nicht nur die ganz übliche Tour durch so, hier sind die Bottiche und hier sind die Brennblasen und hier gibt es einen Whisky und Tschüss, sondern da passiert, also da kann man dann so auch ein bisschen mehr sehen. Also auch sehr schön, auch wenn mich persönlich der Whisky jetzt nicht so geflasht hat.
Das ist Geschmackssache.
Du warst auch schon bei Dewars, oder?
Nee, da war
Nee,
ich
da warst
auch
du noch
noch
nicht.
nicht.
Okay,
Nein,
gut.
nein. Aber
Ja,
bei
da sehen wir
Dienst.
schon. Ah,
Aber
ja.
bei Dienst. Und das war zu einer Zeit, da gab es dort noch keinen Shop und auch noch keinen Bio-Whisky. Und wir hatten da nur zwei Damen in einem Büroraum aufgescheucht und fragten ganz blöd, wo man denn jetzt hier eine Flasche Whisky kaufen konnte. Und die haben uns dann den geholt. Irgendwo, frag mich, aus dem Lager und haben uns den Whisky dann verkauft. Ist also wirklich schon ein paar Tage her. Meine ganz andere Erfahrung, aber war auch witzig.
Gut, mehr Distillen fallen mir gerade gar nicht so stark ein. Da gibt es bestimmt noch einen ganzen Haufen, aber das waren so die mir im Gedächtnis geblieben sind. Was anderes,
Doch,
was.
da
Ja,
gibt es
entschuldige.
noch bei Pitt Lochry die Edradour Distillerie.
Ja.
Angeblich die kleinste Distille.
Also, Edward Dower ist natürlich ein
Oder so
Traum,
ausgesprochen, ja.
aber nicht mehr zu besichtigen, leider.
Ach
Und
so.
zwar haben die in der Pandemie ihren Tourbereich eingestellt und seitdem nicht mehr eröffnet. Angeblich finden sie keine Guides oder so. Ich bin nicht ganz sicher, was da Sache ist. Denn ich durfte sie, Gott sei Dank, 2014 im Zuge unserer Hochzeitsreise besichtigen und die ist traumhaft. schön.
Die ist
Die
wunderschön,
ist
ja.
weiß getüncht, liegt ein Bach, fließt
Ja.
mittendurch und die Tore waren rot gestrichen. Also
Ja.
aus meiner Sicht bin ich sehr traurig, dass man das nicht mehr angucken kann. Ich hoffe, dass sie es irgendwann wieder tun, weil auch die Gerätschaften waren alt. Aus meiner Sicht, wenn sie es jetzt nicht gerade in den letzten paar Wochen geändert hat, ist immer noch kein Tourbetrieb dort seit
Aber ein
Corona.
Shop ist noch da, oder?
Das kann sein, es gibt irgendwie auch einen Verkauf. Die hatten zum Beispiel auch eine ganz tolle Bar, die sehr berühmt war. Nicht nur Edradour dort, sondern nebenbei, es gibt ja noch, also sie machen dort Edradour, das ist die Ungetaufte, und Berlachin, die getaufte Variante, die kommen beide aus dem Haus. Und sie hatten aber noch viele weitere Whiskys in der Bar und da konntest du wirklich ganz
Ah, okay,
gemütlich
das
von
ist natürlich.
sachkundiger Seite eben dann dich für entsprechendes Geld natürlich auch ein bisschen durchprobieren. Ich gehe mal kurz vom Whisky weg. Was mich wahnsinnig beeindruckt hat bei meinem Besuch in Perthshire, und zwar hast du Aberfeldy gerade genannt. Und ein Stück oberhalb von Aberfeldy liegt Errichell House. Das
Ja.
ist eine große Farm, die auch betrieben wird als Farm. Und du kannst da hochfahren und es sind, wie soll ich sagen, das sind Teller oder Platten, die du dort bekommst. Mit Probierstücken drauf. Mit Produkten, die von dieser Farm stammen. Und das ist ein Gedicht. Also so, das ist großartig. Also es ist dann oft nicht warm oder so. Gibt auch verschiedene Sachen dort und so. Aber das ist, ich würde sagen, das ist schon Kulinarik wirklich. Also gehobenes Niveau, aber
Ja.
nicht fancy teuer aus meiner Sicht, sondern es ist eben Farmfood, aber boah. Also das kann ich ganz doll empfehlen und man kann dort eben auch so ein bisschen über die Farm gehen, ein Stück weit, kann da den Ententeich angucken. Wenn man Glück hat, sieht man, wie die Lämmchen gerade aufgezogen werden, von der Bäuerin dort, die dann oft auch in so einem semi-historischen Kostüm unterwegs ist. Und die machen da aber wirklich auch ganz viel. Du kannst da auch Unterkunft und alles haben. Und also das ist ein ganz spannender Betrieb, der aber eben hauptsächlich mit Farmerzeugnissen dann zusammen, ein Riesenshop auch und alles. Also das ist noch so ein Ausflug in dem Bereich.
Aber dieses Errichell House, die
Ja.
Betreiberin, die habe ich tatsächlich mal auf einer Messe kennengelernt. Da waren die gerade in den Startlöchern. Und ich meine mich zu erinnern, dass jetzt nach Corona man wohl keine Unterkunft mehr kriegt. Aber ich bin mir da auch
Ah,
nicht 100% sicher.
ich war
Aber
eigentlich nach
das,
Corona dort.
ach so, gut.
Ja.
Aber das Rest, der Restaurantbetrieb, der ist toll. Also das habe ich auch von vielen Kunden gehört. Und ich muss auch wirklich sagen, wir selber gehen ja jetzt nicht ganz so häufig essen, wenn wir in Schottland unterwegs sind. Wie gesagt, wir sind da so mehr für die Tea Rooms und die süßen Sachen. Aber wenn wir tatsächlich mal essen gehen, muss ich wirklich sagen, in Schottland speist man inzwischen besser als Gott in Frankreich. Ehrlich.
Gerade
Es
auch im Süden,
ist,
ja.
ja,
Also in
überall.
Perth, eigentlich überall, du hast recht. Sogar auf
Eigentlich
Skye
überall. Ja.
hast du ja 3-Sterne-Restaurants oder
Ja.
mein geliebtes Carouge House, wo Claire und Ian kochen, die zwar nur Michelin-recommended sind, aber wo ich jedes Mal geflasht rausgehe, was man auch mit lokalen Erzeugnissen zaubern kann. Also es ist ganz toll. Das
Ist ganz toll.
Northport-Restaurant, erinnere mich jetzt wieder, dass ich es aufgeschrieben habe. Das ist in Perth. Das ist meine Empfehlung für Perth selbst, also für die Stadt Perth. Tatsächlich in einem alten Auktionshaus. Und man bekommt dort, also wir würden es hier gut bürgerlich nennen. Es ist halt schottisch-bürgerlich sozusagen, aber auch sehr gut zubereitet mit gutem Wein. Und da wollte ich den Haggis empfehlen. Also
Ah ja.
den fand ich da ganz fantastisch. Wirklich im Zentrum von Perth, ganz in der Nähe von der Galerie. Und das kann ich jetzt, wo ich es wieder weiß, vollen Herzen empfehlen, dort zu speisen.
Und dann eben besonders den Haggis. Wird der denn auch stilecht von dem Dudelsackspieler dann
Nein, das
kredenzt?
wäre ein
Nein.
bisschen viel Aufwand für jeden Gast.
Oh.
Das muss auch nicht, das muss auch nicht sein. Das machen wir dann, wenn eben Burns Night ist, dann können wir das
Okay.
machen. Ich springe nochmal schnell zu Dunkeld, weil ich vorhin gesagt habe, wo du mich schon fast ein bisschen geschimpft hast, ne? Nur die Restaurants, ne? Aber ich will sie natürlich erwähnen. Also das
Ja, klar.
Thai Bank Restaurant dort, auch mit lokalem und saisonalem Essen. Und das betreibt diesen Biergartenbereich, der direkt am Fluss dann liegt.
Wunderschön, ja.
Dort saß ich nicht, weil das war noch zu kalt. Wir waren Boah, war es Herbst oder Februar, eins von beiden war es.
Okay.
Also da war nichts mehr mit drauf, also da war das auch schlicht noch nicht offen. Das
Nee.
sah aber unheimlich gut aus und das ist bestimmt toll, gerade wenn man so Ausflüge in den Bereich macht. Und
Die machen in dem Biergartenbereich, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, manchmal sogar auch richtige Barbecue-Abende.
ja,
Also
genau,
so etwas Besonderes.
genau. Es gibt Barfood vom Grill zum Beispiel, das konnten
Ja.
wir da auf den Tafeln erkennen. Und du siehst da auch, was da halt installiert ist und so. Das muss wohl sehr lecker sein. Wie gesagt, auch innen im Restaurant ist ein bisschen gehobener drinnen, aber auch da war ganz, ganz tolle Sachen, die sie da. Und fast alle sind jetzt so, dass sie sagen, also da war der Punkt, wir nehmen saisonales Essen, also wir lassen nichts von weit einfliegen, sondern
Nee, alles
das
lokal.
oder ewig gelagert oder so, sondern wir achten darauf, was jetzt in der Saison zu machen ist und das machen wir dann auch. Und das finde ich dann so ein bisschen Konzept dahinter, finde ich irgendwie ja ganz gut.
Das stimmt.
Und dann gibt es natürlich so ein bisschen für das bodenständige Essen direkt in der Nähe, auch da an dieser Riverbank, so das Inn on the Tay, also halt, stopp, das ist bei Aberfeldy, da habe ich mich wieder vertan. Die Inn on the Tay ist nahe Aberfeldy am Tay. Und da ist sehr, sehr bodenständiges, leckeres Essen mit super Sticky Toffee Pudding. Wer nicht weiß, was das ist, bestellt es euch nächstes Mal. Aber es ist verdammt süß.
Okay.
Wenn man das auf der Hüfte hat, Bärbel, du bist von uns beiden diejenige, die ja ein bisschen mehr war. Nein, nein, ich wollte nicht sagen, du bist diejenige, die mehr auf der Hüfte hat. Ich wollte sagen, du bist diejenige, die mehr wandert.
Gut die Kurve
Und
gekriegt.
um Himmels Willen.
Nein.
Kannst noch so kurz ein bisschen, du hast ja eingestreut schon ein paar Wandertipps gegeben. War das Wichtigste jetzt schon dabei oder hast du noch so ein paar Hinweise zum Wandern, was man da machen kann?
Also zwischen oder bei Dankelt, an Dankelt grenzt das kleine Örtchen Birnem so auf der anderen Seite. Und oberhalb von Birnem gibt es ganz, ganz viele Wanderwege, die man einfach so als Halbtagestour oder so wandern kann. Ich empfehle eigentlich immer ganz gerne, vielleicht kennst du die auch aus dem Pocket Mountain Verlag. Das sind so kleine Wanderführer. Die kann man so wunderbar in die Hosentasche stopfen. Und da sind immer ganz viele, auch für Perthshire natürlich, ganz viele Wandervorschläge drin, von einfach bis anspruchsvoll, alles da. Und da kann man sich ganz toll inspirieren und findet dann ganz viele Wandermöglichkeiten. Also wir sind viel eben oberhalb von Birnem gewandert. Wir sind viel in besagtem Glen Lyon gewandert. Auch nördlich des Loch Tammel, wenn man da den Queen's View erreicht hat. Dort hinter ist ja auch ganz viel Waldgebiet, wo man wunderschön wandern kann. Also es gibt tonnenweise Möglichkeiten, um zu wandern. Aber Perthshire selber hat jetzt keinen Fernwanderweg. Wenn man Perthshire im Zuge eines Fernwanderwegs machen möchte, es gibt den Rob-Roy-Weg, der führt von Drymen, also mehr südlich vom Loch Lomond, am südlichen Rande des Loch Lomond, bis nach Pitlochry. Das sind so knapp 130 Kilometer, quert dann also einmal Perthshire, wenn man es durchwandern möchte. Und wer da Interesse hat, findet nähere Informationen zum Rob-Roy-Weg auch auf meiner Webseite. Also das sind jetzt so Wandertipps. Einfach mal diesen Wanderführer kaufen, sich inspirieren lassen, loslegen. Oder die Gastgeber, ne, in den Bed and Breakfast oder Hotels da mal fragen. Da bekommt man auch immer ganz viele tolle Insider-Tipps dann.
Das stimmt. Insider-Tipps. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Insider-Tipps fürs Perthshire geben können.
Da bin ich mir sicher.
Das liegt natürlich jetzt beim Zuhörer oder Zuschauer, um das noch ein bisschen. Ihr könnt das gerne mal in den Kommentaren sagen, was vielleicht noch Tipps sind, die wir übersehen haben, wo wir vielleicht mal hin sollen oder was ihr besonders schön fandet. Also sehr gerne in den Kommentaren. Je nachdem, wo ihr das jetzt, ob ihr das als Podcast hört oder ob ihr das auf YouTube zum Beispiel seht, gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir sind da wirklich auch so, dass wir antworten. Also es sei denn, es werden jetzt plötzlich zehntausende Kommentare, dann streichen wir, glaube ich, die Segel. Wir haben uns bemüht, den Osten Schottlands insgesamt euch ein bisschen näher zu bringen, weil wir das Gefühl haben, dass für die Fülle an Sachen, die es da gibt, er zu wenig im Fokus steht.
Ja.
Und Ich hoffe, dass die Reihe, die wir jetzt hier gemacht haben, das gut hinbekommen hat. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass, also ich habe auch viel von dir gelernt, Bärbel, gerade was so Wandern und an Tipps und Wandern angeht oder auch an vielen kleinen Geheimtipps, die ich noch nicht kannte. Und hoffe, dass dann ja vielleicht ein paar mehr Leute Lust haben, sich den Osten anzugucken. Hier eben auch nochmal den Tipp einerseits auf meiner Webseite. Ich stelle zum Beispiel sowas wie Montrose, Perth, andere Bereiche, Dundee etc., alles mögliche, Aberdeen im Osten, alles ausführlich auf meiner Webseite da. Und wir zwei, wir haben ja eine Kooperation eben auch. Man kann sowohl über meine Webseite als auch direkt bei dir dann eben auch Touren in den Osten buchen, um ja, und da seht ihr ja dann, also da kriegt ihr dann eben auch die Tour so gelegt, dass ihr das seht, was wir beschrieben haben und was für euch wichtig ist
Genau.
an der Stelle.
Genau.
Genau.
Ja, ich möchte da noch anfügen, viele Kunden, das ist so ein Feedback oder so ein Gefühl, was ich immer bekomme, wenn ich versuche, den Osten etwas an den Mann zu bringen. Da kommt immer so ein bisschen das Feedback, nö, der Osten ist langweilig. Und das ist er nicht. Und das war ja jetzt nun auch mal der Aufhänger dafür, den Osten vorzustellen. Er ist nicht langweilig, ganz und gar nicht. Und ich finde es toll, dass wir diese Reihe gemacht haben und hoffe, dass die Zuschauer und Zuhörer das auch so sehen.
Ja, in dem Sinne, falls ihr noch Ideen habt, was wir vielleicht noch mal als Reihe machen sollten, dann könnt ihr das auch an uns schicken oder in den Kommentaren da lassen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, Bärbel, ganz lieben Dank, dafür,
Auch
dass wir
ich
das hier,
möchte mich
dass wir, das war
bedanken.
ja doch
Ja.
viele Stunden, die wir jetzt hier miteinander zugebracht haben, um den Osten zu beschreiben und sind
Aber hat
immer noch nicht
Spaß gemacht.
fertig. Mir hat es auch
Ja.
wahnsinnig Spaß gemacht. Dann würde ich jetzt die Reihe offiziell beenden und
Okay.
sagen, wenn du nichts mehr sagen möchtest,
Nein, ich habe
dann
fertig.
sage ich, Chiri andraste, agus euch war.
Tschüss.